Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.
Da ist viel Feeling inside, Feeling für tollen Rhythmus. Mit alten Männern spiele ich nicht. Das ist die Biografie von Maffay und Lindenberg Schlagzeuger Bertram Engel. Heute Abend ein ausverlostes SR3 Echt Live Spezial. Und jetzt ist der Bertram hier. Grüß dich.
Hallo Christian. Wir hatten ja gestern schon die Freude bei einem schönen Abendessen.
Und haben schon ein bisschen
zu plaudern.
Vorgeglüht. Ja. Und haben schon ein paar Sachen ausgetauscht. Mike and the Mechanics und Over My Shoulder ist nicht umsonst der erste Titel dieser Sendung. Hast du vorgegeben als ein Einfluss für dich. Wobei, das ist doch 90er, da warst du doch schon jahrelang dicke im Geschäft.
Ja, trotzdem, es gibt ja auch immer wieder neue Künstler, die man dann entdeckt, also neu damals, dann in den 90ern. Und da habe ich wirklich Paul Carrack entdeckt, der Sänger, der hier diese Nummer singt. Und es ist einer meiner favorite Sänger of all time geworden seitdem. Also How Long, und da hat er mit Ace gearbeitet und dann die Solo-Geschichten. Dann hat er den Song geschrieben, Love Will Keep Us Alive, für die Eagles. Eigentlich die Eagles hatten als erstes einen Hit damit, aber er hat ihn dann mit Jim Capaldi zusammengeschrieben. Ganz, ganz großer Sänger aus Sheffield und ja, starke Nummer einfach.
Dass du ein Experte für Songs bist, das erleben wir auch heute Abend. Ansonsten bist du halt der Trommler, der in seinem Buch auch geschrieben hat, wo ihn der Blitz quasi getroffen hat. Als kleiner Bub kommen im Fernsehen die Beatles im Stadion in New York. Und dann ist was mit dir passiert.
Naja, also mein Bruder guckte da Fernsehen und der guckte sich die Beatles an. Der ist 9 Jahre älter als ich. Und er hatte zu dem Zeitpunkt 64, 65, wo die im Skistadion gespielt haben, schon eine Band, The Chains. Und da war ich natürlich immer dabei, das fand ich interessant. Und dann sah ich dieses monumentale Konzert, ich glaube das erste Stadionkonzert überhaupt in der Geschichte der Pop-Rock-Musik. Man hat kaum was gehört. Die sind ja beschallt worden von der Football-Lautsprecher.
1-0 für so und so. Ja.
Genau, das Wahnsinn. Man hat nichts gehört, aber Hauptsache, das Auge hört mit. Man hat sie gesehen und hat sie gefühlt. Und das war so ein Wahnsinn. Der Typ steht da auf diesem hohen Podest mit dem Schlagzeug und spielt wie ein Wilder. Und alle Leute schreien. Ich habe gedacht, das ist ein guter Job. Das wäre was für die Zukunft. Und dann wollte ich Schlagzeuger werden,
als aber ich das gesehen habe. Bei Familie Passmann, das ist sein ursprünglicher Name, hieß es erstmal, nee, lern mal Klavier.
Das ist richtig. Weil das war natürlich irgendwie so nicht jugendfrei, die hatten zu lange Haare. Ich meine, die Rolling Stones hatten dann viel längere Haare, aber die Beatles hatten für meine Eltern da auch schon zu lange Haare. Wenn du Musik machen willst, mein Sohn, dann schicken wir dich erstmal zu Trude Sturm, der örtlichen Klavierlehrerin, und die wird dir beibringen, wie man richtig Musik macht, und dann kannst du immer noch irgendwann Hottentottenmusik spielen. Aber erstmal bitte was Seriöses. Und dann hat die mich natürlich zu einem Klassikunterricht geschickt, wo ich heute dankbar dafür bin, weil ohne diesen Klassik-Grundunterricht hätte ich die Songs, die ich dann später für Peter Maffay und andere komponiert habe, ja niemals schreiben können.
Der Quintenzirkel muss in Fleisch und Blut übergehen, sonst klappt das nicht.
Quinten und Quanten.
ein Sprung nach vorne von den Beatles zu den Rolling Stones. Du warst dabei bei diesen legendären Open Airs in den 80ern, als Peter Maffay Vorgruppe war von den Rolling Stones und eine üble Zeit durchgemacht hat auf der Bühne, was ihn aber gestärkt hat.
Absolut. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Man war damals, glaube ich, wirklich zu überheblich. Also gerade er jetzt in seiner Position als der erfolgreichste Sänger Deutschlands damals mit 1,5 Millionen CDs oder Platten, wie man das auch heute nennen mag, Tonträgern, 1,5 Millionen Tonträger, mehr als Saturday Night Fever in Deutschland verkauft hat. Da hat man schon so ein gewisses Selbstbewusstsein, um dann zu sagen, ich möchte gern direkt vor den Stones spielen, aber die Stones hatten halt ihre Freunde dabei. Das war die Jay Giles Band. Ja. Damals, wir kennen den Riesenhit.
Centerfold,
da, den Riesenhit, Centerfold. Und die spielten natürlich in der ganzen Welt vor den Stones direkt. Das waren ja die Freunde von den Stones. Und irgendwie hat Fritz Rau, unser damaliger Promoter, dann wohl gesagt zu Bill Graham, dem Manager, dem legendären Manager der Stones damals: Der Peter Maffay muss vor den Stones spielen, sonst spielt er nicht. Wir haben 1,5 Millionen Platten verkauft und so. Und dann hat er darauf bestanden, dass Maffay doch mit einer großen Anhängerschaft, auch die auch im Stadion waren und wo sie natürlich auch Tickets verkauft hatten, dann zu sagen, wir spielen vorher. Und das war nicht so eine ganz kluge Entscheidung.
Wobei, wenn jetzt Tomaten fliegen und Eier, die muss man ja auch mitbringen als Fan. Das habe ich mich immer gefragt. Naja, Wer hat da Zeug dabei, was er schmeißen kann?
Naja, es war ja im Sommer und die haben ja in Rucksäcken und in irgendwelchen Kanistern, die sie dabei hatten, schon Proviant mitgebracht. Das waren also harte Eier und Äpfel und Brote und was weiß ich. Und das floch erstmal. Nachdem das dann durch die bekannte Zeitung mit den vier Buchstaben propagiert worden ist, dass dort geworfen wird und dass es jetzt hip ist, Maffei zu bewerfen, dann fingen die Leute an, rohe Eier mitzubringen. Und das war vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber unangenehmer. Wenn so ein rohes Ei an deiner Schulter landete oder am nackten Bein, ich hatte damals so kurze Hosen an beim Spielen, war das schon unangenehm, wenn dieser Eidotter so an deinem Bein runterlief. Und es war auch demütigend, muss ich sagen. Es war demütigend, es war nicht schön.
Bertram Engel war der Schlagzeuger, saß hinten oben und hatte alles im Blick. Und das sind die Stones. Jumping Jack Flash. Die Rolling Stones, Jumping Jack Flash.
Ja,
da hat es geblitzt. Und
das Böse, das Böse.
Das war die Nummer, wo du gesagt hast, jetzt wirklich?
Das war für mich wie, wenn man in der Pubertät die Sexualität erkennt. Hm. Und ich wusste noch gar nicht, was Sexualität ist, aber als ich das gehört habe, ich war ja da gerade, wie alt war ich denn da? 11 Jahre ungefähr, vielleicht war ich noch 10. Und da war die legendäre Sendung Beat Club von Radio Bremen. Und da kam dieses Video von den Stones mit diesen geschminkten Gesichtern. Und das war für mich die Inkarnation. Das war wirklich Rock'n'Roll. Und wenn ich heute meinen Enkeln erzählen müsste, die würden mich fragen, Opa, was ist eigentlich Rock'n'Roll? Würde ich Ihnen Jumpin' Jack Flash vorspielen.
Jetzt ein bisschen Schlagzeuger-Genörde. Bei Charlie Watts wird dann immer gesagt, dass der oben das Hi-Hat, die zwei Becken, die aufeinander titschen, immer ausgesetzt hat, wenn er auf die Snare gehauen hat.
Ja, dann kam die Snare noch härter. Es gibt dieses Image, der konnte das nicht, weil er ein schlechter Schlagzeuger gewesen ist. Charlie Watts war einer der besten Schlagzeuger überhaupt, weil der hat die Stones zusammengehalten und das ganze Gefüge zum Schwingen gebracht. Und diese Hyatt-Geschichte, das ist einfach Quatsch, dass er es nicht spielen konnte. Weil bis 68, bis Jumpin' Jack Flash inkludiert, hat er die Hyatt durchgespielt. Das gab ab Let It Bleed 1969, mit Honky Tonk Woman und so, da fing der an, die Hi-Hat an der Stelle, wo die Snare kommt, wegzulassen. Und das war eine reine Technik, die er beim Kollegen von uns bei Lee Von Helm von The Band gesehen hat, der das schon sehr früh gemacht hat, die Hi-Hat wegzulassen, wenn der Snare-Beat kommt. Und das hatte er da gesehen, weil er war ein riesen Lee Von Helm-Fan. Und ich hatte die Ehre, in den Anfang der 2000er mit Lee Von Helm zusammen auf den beiden Songdogs-Platten von Carl Carlton, die wir in New Orleans aufgenommen haben, zusammenzuspielen. Also es war toll. Rest in Peace, Levon, leider gestorben.
Es ist die Originalversion von The Night They Drove Old Dixie Down singt, genau. Wenn man das nochmal nachhören will. Ja. So, jetzt zu Musik, die du geschrieben hast und auch aufgenommen hast, damit zu unserem Album der Woche, zu Live in Leipzig, die Tour, die gerade zu Ende ging mit Peter Maffay. Der Mensch, auf den du wartest. Ist was für ein Lied nochmal?
Ist von der Ewigplatte eigentlich. Und ich bin stolz darauf, dass wir es auf dieser Tour wieder aufgenommen haben. Und noch stolzer, dass wir gewinnen konnten, Anastasia gewinnen konnten, da mitzusingen. Ein Song, auf den ich sehr stolz bin, auch den ich heute Abend hier im Sendesaal performen werde.
Bertram, du hast schon in allen Arten von Schlagzeugaufbau auf der Bühne gestanden. Jetzt bei dieser Peter Maffay-Tour mit zwei großen Trommeln, mit zwei Bassdrums, was irgendwie einen Sinn hat, nicht auf dicke Hose zu machen und ich stehe da mit einem riesen Set.
Nee, das ist natürlich jetzt Spezialistengerede, ne?
Komm mal.
Normalerweise benutzt man diese beiden Bassdrums ja bei Heavy Metal oder so, wenn man so ducke, so. Aber ich habe die benutzt für verschiedene Songs, verschiedene Trommeln. Also für diesen Song zum Beispiel, wo nur da habe ich diese große Bassdrum gespielt. Und wenn da Four on the Floor war, so Disco Beat, dann habe ich die kleinere gespielt.
Die höher ein bisschen.
Und ich hatte da praktisch drei Pedale unten, um das mit rechts zu machen. Weil ich spiele da nicht mit links und rechts. Ich bin natürlich Rechtsfüßler und Rechtshänder. Also habe ich mir ein Linksfüßler-Doppelpedal kommen lassen, was für ein Linksfüßler eigentlich ist. Und das an die an die Bassdrum geschnallt. Und der Hauptbassdrum war nur ein Pedal. Und so konnte ich rübergehen und die linke Bassdrum, die kleinere, für so Disco-Dinger spielen. Und die große konnte ich für die anderen Songs dann spielen. Deswegen da zwei Bassdrums. Ansonsten bin ich eigentlich ein Mann, der immer nur eine spielt. Aber das war so eine Idee. Im Stadion sah es dann auch groß aus und so. Und
hat was daher gemacht.
Ja, ja,
und
genau.
Hat das Sinn. So, jetzt Eric Clapton, Wonderful Tonight. Schlagzeuger ist wer?
Ja, und Jamie Oldacre, leider auch schon verstorben. Aber einer meiner ganz, ganz großen Heroes, wie der geschwungen hat und gespielt hat, sensationell. Jamie Oldacre aus Tulsa, Oklahoma.
Das ist schon lange her. Bertram Engel trommelt für Marius Müller-Westernhagen. In meiner Bude flippe ich aus, dass der jetzt wieder spielt.
Ja, ja, genau. Also mit seiner neuen Band jetzt. Gibt es eine Live-Scheibe jetzt. Ich glaube, da ist die erste Single. In meiner Bude flippe ich aus. Das ist von dem Album Sekt oder Selters von 79. Da war ich gerade 22 Jahre alt. Ich werde jetzt 67 am 27. November. Und es ist enorm, wie frisch das klingt. Als man da so frisch reinkam und so. Und es ist irre, dass er diese Nummer jetzt von diesem Album, was nicht eine seiner erfolgreichsten war, weil das davor war sehr erfolgreich mit Pfefferminz, Bin ich dein Prinz. Danach Stinker war, glaube ich, auch noch erfolgreich. Und Sekt oder Selters war nicht so. Und dann wurde er erst später wieder mal zum Superstar. Er hatte ja auch mehrere Comebacks, der Marius. Und leider habe ich nie mit ihm live spielen dürfen, außer aus der Stadiontour mit Udo. Da haben wir Sexy einmal gespielt mit ihm. Da ist er als Gast da gewesen. Ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, war es in Düsseldorf oder so. Da ist er dazugekommen und wir haben Sexy gespielt mit ihm. Das war das einzige Mal, wo ich mit ihm live spielen durfte. Aber damals schon auf dieser Platte Sekt oder Selters habe ich das ganze Album eingespielt.
Das heißt, Bertram Engel hat deutsche Rockgeschichte mitgeschrieben, mit allen Großen gespielt, mit alten Männern spiele ich nicht. Das ist die Biografie. Die Geschichte zum Titel, die erzählt der Peter, auch wenn man ihn nicht fragt. Das war eine Probe. Wo du irgendwie heißer gespielt warst als die anderen, die ungeprobt kamen.
Ja, so war das. Ich bin dann ein bisschen hyperaktiv als Mensch und habe dann vielleicht zu dem Zeitpunkt meine Kompetenz ein wenig überschritten als Dienstleister des Chefs. Aber vorsichtig ausgedrückt. Ich hatte die Schnauze voll nach 2 Stunden. Es war schlapp. Die Band kam nicht zusammen und ich wusste nicht, was es ist. Und ich war so heiß, weil wir waren mit einer eigenen Band, die ich hatte, gerade auf Tour gewesen und ich war wirklich trainiert und die anderen hatten lange nicht mehr gespielt. Und irgendwann nach 2 Stunden ist mir der Geduldsfaden gerissen und habe dann die Stöcke wirklich nach vorne geworfen. Ich habe sie nicht auf Peter geworfen, aber Peter stand vor mir. Ich habe sie über das Schlagzeug geworfen und dann fielen die Stöcke so vor seine Füße.
Klack, 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 klack.
Paff. Und er hat einen Schrecken gekriegt. Und dann bin ich raus in die Kantine da von dem Studio und habe mir erstmal einen Kaffee genommen und war einfach sauer. Und er war total perplex, dass ich sowas wagte, jetzt ihm zu sagen, mit alten Männern spiele ich nicht. Bam. Stöcke vor die Füße und ab ging's. Und das hat er aber nie vergessen. Da war er ein bisschen sauer dann in dem Moment. Ich sage, was hat der Typ hier jetzt zu melden? Aber er wusste wohl, worum es geht. Also er hat es schon gemerkt, er ist ja nicht doof. Und dann hat er sich das immer zu Herzen genommen. Pass auf, ich muss immer energetisch sein, ich muss geprobt sein, ich muss trainiert sein. Und hat sich das zu Herzen genommen bis heute. Und wir kämpfen da bis heute für die Leute da vorne wie die Wahnsinnigen, als wenn wir noch 20 wären.
Ihr kennt euch 50 Jahre, spielt zusammen. Ja. Im Buch hast du unzählige Geschichten. Es gibt eine kleine, wo es um Kokain geht bei Touren. Das hat so einen kleinen Sturm im Wasserglas gegeben. Eine Zeitung mit 4 Buchstaben hat es hochgemacht. Da hat es ein bisschen geknirscht kurz. Oder wie habt ihr das überwunden?
Ja, ich würde mal sagen, sarkastisch gesagt, ist Schnee von gestern. Mhm. Also gibt's nicht viel mehr zu sagen. Es gab kurz Sturm im Wasserglas wegen der Schlagzeile, aber nicht wegen dem, was da war vor 30 Jahren. Das ist wirklich verjährt. Die Bildzeitung, wir wissen alle, sucht dann nach einer großen Schlagzeile und so. Und die kam dann, Drogen mit Tabaluga, Drogen bei Tabaluga. Natürlich hat Peter dann Angst gehabt, weil es in Verbindung natürlich
mit dem Drachen steht.
Mit dem Drachen steht und so. Das ist natürlich nicht gut. Aber trotzdem, was in dem Buch steht, ist die Wahrheit. Was daraus gemacht worden ist, ist eine andere Geschichte. Also, wie gesagt, Schnee von gestern, das war vor 30 Jahren.
Mhm. Switch zu deinem anderen Arbeitgeber, zu Udo Lindenberg, bei dem du angefangen hast mit 17 im Panikorchester.
Ich denke, es war Ich bin gestartet Ende 75, 57 geboren, 67, weiß ich nicht.
So. Ein junger Spund.
Irgendwie so 17,
und immer noch da. Beim Udo wissen wir, der hat ein neues Knie gekriegt, jetzt ist es ein bisschen still und alle sagen, was ist mit ihm, kommt er wieder, wann kommt er wieder, wie ist er drauf? Gibt natürlich auch aus dem Saarland ein paar Kontakte, so ist er eigentlich fit?
Er ist körperlich eigentlich fit. Es ist eine mentale Geschichte, glaube ich. Wenn du lange dann nicht draußen warst, sag ich mal, in der Öffentlichkeit, ist es so ein bisschen die Angst des Tormanns vom Elfmeter, wieder rauszugehen. Wie wird das dann wohl? Komischerweise könnte man nicht glauben, aber oder könnte man nicht denken, dass er da nicht genügend Selbstbewusstsein hat. Aber man wird unsicherer, glaube ich, wenn man lange nicht da draußen war, sich dem gestellt hat und immer in dem Atlantik wohnt, in seinem Hotelzimmer ist und Bilder malt und ab und zu mal vielleicht ein Interview gibt und sich mit einer gewissen Entourage nur umgibt und ansonsten nicht nach draußen geht. Ich weiß nicht im Moment. Ich habe lange mit ihm nicht mehr gesprochen. Ich hoffe, das ist im Moment der Plan, dass wir 26 nochmal rausgehen. Also das ist das Letzte, was ich gehört habe. Bloß er muss sich natürlich committen, weil es sind Kosten, es sind Produktionskosten, das Ding muss angeschoben werden, ne? Und ein Jahr vorher, also er muss schon ein Jahr vorher dann zumindest sagen, jetzt Anfang 25, ja, ich will da wieder raus und ich denke, dass er wieder spielen möchte. Das ist das Letzte, was ich gehört habe.
Und dann gibt es wieder einen coolen Gruß wie den hier, Bertram Engel und das Intro und dann der Song Woddy Woddy Wodka. Elton John und eine ganz frühe Nummer, Skyline Pigeon. Bertram Engel und ich haben gestern unsere gemeinsame Liebe zu Elton John entdeckt und auch über den Schlagzeuger, der hier gar nicht dabei ist, Nigel Olsen, ist bis zur Abschiedstournee der Mann am Schlagzeug bei Elton John gewesen und auch ein Vorbild für dich.
Absolut, der Mann, der gespielt hat, weniger, nach dem Motto, weniger ist mehr. Den habe ich zuerst mal gehört auf der legendären Live-Scheibe von Elton John 1711-70, 1970 aufgenommen im Trio mit Dee Murray. Also Dee Murray, Nigel Olsen und Elton John hat mich absolut ganz stark beeinflusst. Wenn ich vorher als junger Typ noch Mitch Mitchell von Jimi Hendrix gehört hatte, der sehr viel spielt, bin ich dort 1970 dann auf Nigel Olsen gekommen, der so wenig gespielt hat auf diesen Balladen, was mir nachher zugute gekommen ist, bei Peter Maffay und Lindenberg, wenn ich die großen Balladen bei denen gespielt habe. Das war immer Nigel Olsen beeinflusst.
Der hat auch Handschuhe an,
ja.
Was du auch machst.
Ja, ja, jetzt,
was ist da mit den Handschuhen?
Naja, habe ich zum ersten Mal bei ihm gesehen, fand ich auch cool. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, dass wenn man nervös ist, man hat nicht so schwitzige Hände mehr. Und es schont auch meine Klavierfinger, da ich ja viel Klavier spiele und sehr zarte Klavierfinger habe. Hat man schon manchmal ohne Handschuhe dann blutige Hände gehabt bei den Stadion-Gigs und so, da haut man schon mehr rein.
Ja.
Und da sind die Handschuhe schon sehr hilfreich.
Mhm. Heute Abend erleben wir im SR3 echt live Bertram Engel am Klavier und wir reden über das Buch Mit alten Männern spiele ich nicht. Es ist eine Tour mit einer Premiere schon gestartet und im Januar geht's los. Heute Abend geht nichts mehr, da ist alles voll, aber man kann dich am 15. Januar in Stuttgart live erleben. 2 Stunden.
Ja,
reisen wir über die A8 ab.
Ja, das wäre toll. Sind ja nur 200 Kilometer von hier. Wir werden bestimmt demnächst auch mal im Saarland sein. Das hat halt irgendwie nicht gepasst. Aber ich würde mich freuen. Es ist wirklich ein unterhaltsamer Abend für jeden Musikfreund. Nicht nur für Schlagzeuger, sondern für jeden Musikfreund, der sich an der Musikgeschichte interessiert ist. 15.01. Stuttgart. Fahrt die 200 Kilometer, es lohnt sich, es ist unterhaltsam.
Und ich muss sagen, auch für Leute, die mit Musik nicht so viel zu tun haben, diese Energie, die du ausstrahlst. In einem O-Ton bei uns im Spot hast du gesagt, ich hatte noch nie keine Lust, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Das ist ja so ein Satz, also alle, also ja, auch so eine Sendung, wo ich sage, oh, heute, ja, aber noch nie keine Lust, das ist doch Magic.
Ja, weiß ich auch nicht, das ist von oben mir gegeben worden, sozusagen. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Ich bin Bühnenmensch und ich will da raus und will spielen und um jeden Preis. Und darum geht's. Es geht um die Kunst und um die Musik, die dich irgendwie von innen, das kommt von innen, einfach vom Herzen.
15. Januar in Stuttgart oder für die Glücklichen heute Abend beim Echt Live. Eine internationale Produktion habe ich noch, wo du trommelst für Jimmy Barnes. Sag mal was zu dem Lava Lava noch.
Ja, ist ein großer Sänger aus Australien. Also das ist so der Bruce Springsteen von Australien, Superstar dort. Hier nicht ganz so bekannt. Und er hatte damals, als wir diese Nummer aufgenommen haben in 1995, war er lange Zeit, hat in Südfrankreich gelebt, ist danach immer nach Australien zurück, hat ein Greatest Hits Album veröffentlicht, weil er war in den 80ern dort schon groß und hat eine neue Nummer aufnehmen wollen. Und ich habe ihn kennengelernt irgendwo, und zwar mit Wolfgang Niedeken, mit dem ich mit der Leopardenfell-Band damals in St. Gallen gespielt habe. Und da war Jimmy auch da. Und da haben wir uns kennengelernt und haben dann diesen Titel aufgenommen bei Peter Maffay im Studio in Tutzing, Lover Lover. Und der ist dann Top Ten geworden in Australien. Und dann wollte er unbedingt, dass Karl Carlton, Pascal Krawetz und ich mit ihm auf Tour gehen. Das haben wir dann in 97 auch gemacht, 3 Monate lang auf Tour in Australien. Und Lover Lover war, glaube ich, Nummer 6 in Australien geworden. Und die Nummer habe ich mit ihm eingespielt.
Jetzt hören wir ein Lied von der anderen Seite des Planeten. Getrommelt von Bertram Engel. Bertram, danke. Und ich freue mich sehr auf heute Abend.
Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.